Domradio Menschen.
Unser Mensch heute, das ist Iris Stephan. Sie ist Malerin, sie ist Bildhauerin und Objektkünstlerin. Und in ihren Werken, da begibt sie sich immer auf Spurensuche, nach Spuren der Zeit und Spuren des Lebens. Sie liebt die Natur und sie liebt es, immer wieder neue Welten zu entdecken und zu schaffen. Sie spielt gerne mit Bedeutungsebenen und sammelt mit Leidenschaft skurrile Sachen, die sie oft auch in ihre Arbeiten mit einbringt. Als Kunstpädagogin, da versucht sie außerdem, anderen Menschen dabei zu helfen, deren eigene Kreativität zu entdecken und auch auszuleben. Von alledem erzählt sie uns heute in Domradio Menschen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Iris Stephan.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Reginter, und gleich, da starten wir wie gewohnt in unsere Menschensendung, und zwar als nächstes mit dem Domradio Menschen Steckbrief. Domradio Menschen, und zu Gast ist heute Iris Stephan. Einen ersten Eindruck von ihr, den bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
46.
Beruf?
Künstlerin.
Berufung?
Künstler sein.
Von meiner Mutter habe ich?
Das Versorgergehen.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht so neugierig auf die Welt.
Meine Kindheit erst in Bayern und dann im Rheinland war?
Aufregend und von Natur geprägt, von Naturereignissen geprägt, muss man besser sagen.
Als Kind habe ich besonders gerne?
Ja, in der Natur gespielt. Also das war immer mein Lieblingsort.
Dass ich als Kind unter einer Lese- und Rechtschreibeschwäche, also einer sogenannten Legasthenie, gelitten habe, hat mich?
Also heute kann ich sagen, dass mich das auch tatsächlich zur Künstlerin gemacht hat.
Nach der Schule wollte ich?
Nach der Schule wollte ich, da wollte ich erst mal rausfinden, was ich werden möchte. Da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, wo es hingehen soll.
Nach Köln zu ziehen war?
Eine gute Idee. Eine sehr gute Idee.
Dass ich dann erstmal verschiedene Sachen ausprobieren konnte?
Das war mein Glück, weil ich tatsächlich als junges Mädchen überhaupt nicht wusste, wo die Reise hingehen könnte mit mir. Beruflich.
Das Abitur habe ich auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, um?
Ich habe damals verstanden, dass ich jetzt nur mit dem Realschulabschluss, dass mir einige Türen verschlossen bleiben. Und dann habe ich diesen Schritt für mich damals gewagt, um zu sagen, okay, da ich möchte Türen öffnen und da muss ich einfach noch was draufsatteln.
Meine Jahre an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft waren?
Super spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Ein wirklich für, nicht nur für mich als Künstlerin, also dass ich als zur Künstlerin werden konnte, sondern auch was meine Reife angeht. Das war eine tolle Zeit, da habe ich viel gelernt über mich und die Welt.
Eine gute Kunstpädagogin ist für mich?
Ah, schöne Frage. Eigentlich finde ich, das Allerwichtigste ist, dass man rausfindet, wo derjenige sich gerade befindet, welche Hindernisse der vor der Nase hat, um dann gemeinsam Techniken und Wege zu entwickeln, um diese Hindernisse zu überwinden.
Wirtschaftsleuten Kunst zu vermitteln ist?
amüsant.
Für meine eigene Kunst finde ich besonders inspirierend.
Ach, langweilig, aber jetzt sind wir schon wieder bei der Natur. Aber da vielleicht ein bisschen klarer, immer dann, wenn der Mensch mit der Natur zu tun hat. Also auch wenn er sein Unwesen in der Natur treibt und all diese Felder, die interessieren mich sehr.
Mit meiner Kunst zufrieden bin ich, wenn?
Also nicht immer, immer öfter. Und tatsächlich, vielleicht kann man es so sagen, wenn das Werk, also ob es Malerei oder ein Objekt oder eine Installation ist, nichts mehr von mir will, dann bin ich zufrieden, weil ich weiß, für mich ist es fertig. Ich habe alles getan, was ich tun konnte und dann kann ich auch loslassen. Ja.
Der Zufall?
Das ist mein Angestellter, mein schlecht bezahlter Angestellter. Nein, das ist für mich als Künstlerin tatsächlich ein total wichtiger Partner. Ohne Gevatter Zufall wäre meine Kunst nicht denkbar.
Mein Lieblingskünstler?
Ui, huiuiui. Ich glaube schon Emil Schumacher, ein informeller, leider schon verstorbener, ganz toller Maler.
In meinem Atelier?
Müsste man mal aufräumen. Mein Atelier ist ja mein Lager, mein Ort, wo ich Kunst mache. Und ich habe immer das Gefühl, ich hätte zu wenig Platz. Aber das ist unabhängig davon, wie groß mein Atelier ist.
Mein Glaube bedeutet mir?
Also wenn ich an Glaube denke, dann komme ich auf so Begriffe, dass mich das leicht überfordert. Also gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Was mich da weniger überfordert, ist die Idee auf jeden Fall, dass es eine Artenvielfalt gibt der Menschen, Tiere und Pflanzen, die sich auf eine bestimmte Weise weiterentwickeln und dass das praktisch von irgendwas gesteuert wird, ich aber nicht weiß, was das sein könnte.
Gott ist für mich
ein großes, großes Rätsel.
Iris Stephan, die Kölner Künstlerin, die ist heute unser Gast bei Domradio Menschen. In den kommenden 2 Stunden lernen wir sie hier ein bisschen besser kennen.
Ja, schön.
Wer in Köln im Pantaleonsviertel durch Schaufenster in Iris Stephans Atelier guckt, der sieht skurrile Dinge. Einen ausgestopften Busser zum Beispiel oder den Rumpf eines Skeletts ohne Kopf mit einem Schild Wartezimmer. Ist das schon Kunst, Iris?
Also der Bussard, der ausgestopfte, der ist noch keine Kunst. Der wartet aber drauf, dass er noch welche, also noch zu einem Kunstwerk wird. Das halbe Skelett mit dem alten Schild Wartezimmer hingegen, das ist tatsächlich schon Kunst. Also in meiner Welt ist das schon Kunst geworden. Ja.
Und wenn du sogar noch ein bisschen tiefer in dein Atelier, heißt glaube ich auch Kunstraum K5, ne, reinlässt, der kann dann noch ganz andere Sachen entdecken. Neben Pinseln und Farben, klar, stehen da aber auch Reptilien in Form Aldehyd rum und Hirschgeweihe, Krippen und Buddha-Figuren und ganz viele andere Sachen. Wie kommen alle diese Dinge zu dir?
Also sagen wir so, ich kann ganz schlecht an Sperrmüllhaufen vorbeigehen, ohne da mal reingeguckt zu haben, ob es da interessante Dinge gibt. Natürlich sind Flohmärkte ganz spannend für mich, aber es passiert auch so, dass mittlerweile, weil viele Leute wissen, wie ich arbeite und mit welchem Material ich arbeite, dass ich viele Sachen mittlerweile auch geschenkt bekomme. Das finde ich toll. Also und natürlich nur Sachen, die wirklich Spuren der Zeit auch mitbringen. Also neue Sachen interessieren mich eigentlich weniger.
Alte Schätzchen, wenn Oma ihren Keller ausräumt, solche
ja,
Dinge?
Ja, ja, genau, genau. Alte Dokumente, Papier, wenn es vergilbt ist, finde ich es spannend. Wenn es so frisch aus dem Drucker oder Computer kommt, dann ist es für die Werbung gut, aber nicht, um mich zu inspirieren. Ja.
Und dadurch, dass diese Dinge da rumstehen, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, du hast ja auch schon gesagt, das ist wie ein Lager, entsteht ja auch eine ganz besondere Atmosphäre.
Mhm.
Ist die auch wichtig, damit du Ideen kriegst, damit du Kunst machen kannst?
Ja, genau. Also es ist, mein Atelier ist ja der Ort, an dem ich mich sammeln muss, in dem ich Inspirationen finden muss. Und ich brauche, weil ich kein Konzeptkünstler bin, also ich habe keine fertige Idee im Kopf, sondern ich brauche meine Umgebung, die mich inspiriert. Und im Grunde schaffe ich mir einen Ort, der inspirierend wirkt, dadurch, dass die für mich die alten Dinge eben mit Patina und Gebrauchsspuren ganz anders sprechen. Also die sprechen auch miteinander. Also bei mir im Atelier ist ganz schön was los, die Dinge erzählen den ganzen Tag.
Wann lässt du dir am liebsten von diesen Dingen erzählen? Also wann arbeitest du am liebsten? Wenn dich die Muse küsst, kann das jederzeit sein?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich über all die Jahre schon sehr genau weiß, was ich brauche, um kreativ zu sein. Also es, so auf Knopfdruck geht das nicht. Manchmal, also ganz selten, passiert das auch so. Aber ich brauche schon eine gewisse Zeit. Ich muss mich warm arbeiten, vielleicht auch wie ein Nachrichtensprecher, der vorher Sprechübungen macht. Und so muss ich auch mir die Umgebung und den Ort schaffen, damit praktisch das Freie Platz hat.
Und was musst du da genau machen, damit das Freie seinen Platz bekommt? Wann
ja.
kannst du wirklich arbeiten?
Ja, also was zum Beispiel hilft, ist, dass ich, also angenommen, es soll ein malerischer Zyklus entstehen. Ich weiß, dass ich mit einer Leinwand völlig überfordert bin, weil ich weiß, dass ich sehr schnell arbeite und die Farben dann nicht schnell genug trocknen. Ja, aus dieser Selbstreflexion weiß ich, ich muss mir 5 Leinwände hinstellen, leere, wo ich loslegen kann, um erstmal diese Anfangsenergie, ich habe eine hohe Anfangsenergie, die ich dann erstmal loswerden kann und nicht schon wieder zurück muss, um zu warten, bis jetzt irgendwas getrocknet ist. Und also so, das wäre zum Beispiel so eine Hilfe.
Mhm. Jetzt ist es auch so, dass du dein Atelier noch mit anderen teilst. Das sind jetzt keine anderen bildenden Künstler, Zum Teil jedenfalls nicht. Du hast nämlich in einem der Räume eine Bürogemeinschaft zu Gast.
Genau.
Ist das gut für dich?
Das ist super. Also, weil ich bin eigentlich so ein Rudelwesen. Also ich bin Teamplayer und ich genieße natürlich schon das Arbeiten in Ruhe und auch alleine. Aber ich brauche auch so diese Auseinandersetzung und ein bisschen Reibung und auch andere Geschichten. Also jetzt mich den ganzen Tag mit meinen eigenen Geschichten zu beschäftigen, das ist langweilig.
Das heißt, du holst dir bei den anderen ruhig auch mal einen Rat oder fragst die, wie findet ihr das
ja,
jetzt?
Ja, genau. Also wenn ich wirklich tatsächlich nicht weiterkomme mit irgendeinem Problem, weil ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht und mir fällt es aber selber nicht auf, weil ich nur 2 Augen habe und habe ja schon die ganze Zeit nichts gesehen, was die Problemlösung heißt, dann hilft das tatsächlich, mal kurz zu fragen, kann mal einer gucken kommen. Und die machen das. Die Jungs sind toll.
Das sagt Iris Stephan, Künstlerin und Kunstpädagogin. Und wie sie dahin gekommen ist, dass sie heute ganz für und mit und in der Kunst leben kann, das erzählen wir heute in Domradio Menschen. Und wir fangen natürlich gleich erstmal am Anfang an, nämlich in ihrer Kindheit. Bis gleich. Mir gegenüber sitzt Iris Stephan, die Kölner Künstlerin, die ist in Bad Ems in Rheinland-Pfalz geboren und hat ihre frühe Kindheit auf dem Land in Bayern verbracht. Iris, was war das für eine Kindheit?
Ich habe wirklich die meiste Zeit eigentlich mit Spielen draußen verbracht. Also nicht im normalen Sinne, dass man als Kind Spielzeug mit rausnimmt, sondern ich habe mir das Spielzeug draußen gesucht. Also Bäche, Fluten, aus Stöcken was bauen, mit Kaulquappen Experimente machen. Aber alles natürlich ganz brav. Und das war mein Spielzimmer, also mein liebstes Spielzimmer.
Also ein Kinderleben umgeben von Wiesen, Wäldern und Seen. Quasi.
Ja, das hört sich ein bisschen romantisch an, aber das stimmt. So eigentlich kann man es so sagen, ja.
Wie wichtig war das für dich als Kind?
Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil man als Kind ja nicht reflektiert auf seine Umgebung. Überall, wo man ist, ist es gut, ja, wenn es familiär passt. Das kann ich gar nicht genau sagen. Nur aus dem Rückblick weiß ich oder ist meine Einschätzung, dass das für mich damals prägend war.
Deine Eltern hatten sich früh getrennt. Wie hast du das als Kind erlebt?
Also ich habe da wirklich wenig Erinnerung. Ich war 5, also noch ganz klein. Und den Schlüsselmoment, wo ich dann weinend auf der Couch sitze und das nicht akzeptieren wollte. Dass ich das natürlich auch gar nicht verstanden habe.
Aber ihr habt immer weiter Kontakt mit eurem Vater gehabt.
Ja, genau.
Wie war das dann für dich?
Das war dann so eine klassische Fernpapa-Beziehung, ne? Dass die Kinder, die dann abgeholt werden zu Ausflügen und der Papa eben nicht den Alltag mitlebt. So. Was aber auch für mich, auch aber wirklich im Rückblick auf die Vergangenheit zum Vorteil hatte, dass das natürlich dann immer sehr, sehr besondere Momente waren. Und mein Vater war sehr naturverbunden und ich könnte schwören, wir sind jedes Mal in den Wald gegangen.
Und das kam dir natürlich mit deiner kindlichen Naturliebe ziemlich entgegen.
Genau, also da habe ich auch, ich weiß noch, es ging immer um Bäume bestimmen, Pflanzen raten, Tiere aufstöbern, Hinterlassenschaften von Tieren sammeln. Das erinnere ich sehr stark.
Dann seid ihr ein bisschen später von Bayern wieder nach Bad Ems zurückgezogen.
Mhm, genau.
War das schwierig, dieser Ortswechsel?
Nee, ich habe das nicht als schwierig empfunden, weil das war irgendwie, also Bad Ems ist ja auch eine Kleinstadt und auch irgendwie Heimat und das hat gut geklappt, sowieso, weil ich Schule immer als schönen Ort eigentlich empfunden habe.
Eine Künstlerin, das denkt man zumindest, hat bestimmt auch als Kind schon ständig gezeichnet und gemalt. War das bei dir wirklich so?
Also ich glaube ja, das ist irgendwie so ein bisschen so ein komischer Aberglaube. Wenn ich mir Kinder angucke, sind die alle kreativ. Alle, wenn man sie lässt und wenn man sie fördert, basteln, malen gerne, erfinden Welten und Geschichten. Ich glaube, das war bei mir wie bei allen anderen auch.
Hast du denn heute noch Bilder, die du als Kind gemalt hast?
Nee, gibt's gar nichts mehr. Da bin ich mir sicher, dass es da gar nichts Altes gibt. Stimmt, das wär spannend. Nee, leider nicht.
Du hast gerade gesagt, du bist gerne zur Schule gegangen.
Ja, obwohl ich Legastheniker war. Also das war mein einziges Problem, sage ich mal, dass ich dieses Defizit hatte und das hat mir schon Stress gemacht. Also vorlesen müssen, schreiben müssen, das hat mir Stress gemacht, aber alles andere fand ich spannend und ich bin total gerne in die Schule gegangen. Ja.
Das heißt, du hattest also Schwierigkeiten mit dem Schreiben und dem Lesen, eine sogenannte Legasthenie, eine Lese-Rechtschreibeschwäche. Und diese Legasthenie, glaubst du, das hast du eben schon gesagt im Fragebogen, die hatte durchaus Folgen für deine künstlerische Laufbahn. Warum? Das erklären wir gleich nach den Nachrichten.
Gut.
Legastheniker haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen in geschriebene Sprache und umgekehrt. So heißt das in der Definition und unser Menschengast heute, Iris Stephan, die hat als Kind unter Legasthenie gelitten. Iris, wenn ich jetzt sage gelitten, ist das übertrieben?
Immer noch. Untertrieben.
Ich meine jetzt vor allem das Leiden. Ja, okay. War das als Kind für dich wirklich so schlimm, wenn du nicht so schnell lesen und schreiben konntest wie die anderen Kinder?
Ja, das war tatsächlich richtig schlimm. Also diesen Stress zu haben, vor der Klasse lesen zu müssen oder dass es immer mir peinlich war, wenn ich schreibe, weil ich weiß, es wimmelte von Fehlern. Das war ganz klar. Ich hatte keine Chance, die Worte vernünftig aufs Blatt zu bringen. Das hat mich schon sehr gestresst. Das war nicht schön.
Wie sind denn dann deine Lehrer und deine Eltern mit dieser Legasthenie, mit dieser Leserechtschreibeschwäche umgegangen?
Ich hatte, also ganz unterschiedlich, ich hatte tatsächlich, in Bayern gab es so eine Zeit, also wo ich mich erinnere, so eine Zeit, da musste ich dann Diktate nicht mitschreiben, weil man die Kinder sehr wahrscheinlich dann nicht in diese Lage versetzen mochte, dass dieses Defizit so sichtbar wurde. Also da kann ich mich dran erinnern. Und dann hatte ich tatsächlich auch gute Lehrer, die als dieses Problem oder dieses, das so in der Gesellschaft so ein bisschen so einen Namen hatte und klar war, okay, die Kinder muss man fördern, ja, um das, damit das besser wird. Da habe ich gute Erinnerungen dran. Also Verständnis, keine Ausgrenzung, sondern irgendwie. Und trotzdem war das für mich immer schwierig.
Heute sagst du aber, dass dir ausgerechnet diese Schwäche später zum Vorteil geworden ist, also dass das vermeintliche Defizit dir ganz klar ein anderes Gebiet erschlossen hat. Das musst du jetzt mal erklären.
Ja, das denkt man erstmal, das ist komisch. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn man schreibt und wenn man merkt, man kommt als Legastheniker, man kommt an ein Wort, was man gerne benutzen würde, was man aber nicht auf die Reihe kriegt, weil man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie diese Buchstaben aneinander das richtige Wort ergeben. Dann muss man kreativ sein, man muss flexibel sein, man muss erfinderisch sein, weil ich muss ja immer noch den Inhalt ausdrücken, aber ich muss Worte finden, die dann das Schreiben möglich machen und trotzdem den Sinn noch wiedergeben. Und das hat mich, glaube ich, mir meine Kreativität noch, das verstärkt, das zu üben, immer neue Felder oder neue Sachen zu erfinden.
Glaubst du, dass du ohne die Legasthenie eine schlechtere, zumindest aber eine ganz andere Künstlerin geworden wärst?
Ja, glaube ich tatsächlich. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser verstehen, wenn man ein Blinder, der sein Augenlicht nicht hat, also als Sinnesorgan, von dem vermutet man ja oder sagt man ja auch, dass der seine Gefühlswelt, also seinen Geschmack, sein Gehör, die Finger, also Brailleschrift kann man nur lesen, wenn man unheimlich sensible Finger hat. Das könnten wir Sehende gar nicht, würde ich jetzt, oder nur schwer. Dass der Organismus oder unser Menschsein das praktisch ausgleichen möchte und andere Dinge verstärkt. Und ich glaube, dass tatsächlich bei mir dadurch andere Dinge verstärkt wurden, die mir jetzt helfen bei meinem Beruf. So.
Was für Dinge sind das?
Ja. Also dieses Kreative, also andersrum, ich habe gelernt, wenig Angst davor zu haben, an eine Schwelle zu geraten, wo ich nicht mehr weiter weiß. So, ne? Also weil ich gelernt habe, dir wird ein anderer Weg oder was anderes einfallen, um das zu umschiffen, um das zu umgehen, weil ich das so oft in meinem Leben geübt habe. Und das bringt mir natürlich in meiner Kunst eine Freiheit und eine Sicherheit und eine Leichtigkeit, dass viele Dinge einfacher sind.
Und du hast abgesehen davon auch zu mir gesagt, ich habe sowieso immer eher in Bildern gedacht als in Worten.
Ja, das stimmt. Also das ist so. Also dieses Worte sind mir eher fremd und Bilder, also wenn ich Zusammenhänge für mich entdecke, dann denke ich tatsächlich eher in Bildern. Das ist auch schwierig zu beschreiben, aber vielleicht jemand, der schreibt und der sich mit seinen Worten gut auskennt, also da keine Scheu hat, der muss diesen Umweg nicht gehen. Der kann das Schreiben ganz flüssig machen und muss keine anderen Wege gehen. Das ist schwer zu erklären.
Andere Wege jetzt im Sinne auch von anderen Ausdrucksformen, also eine andere Sprache eigentlich finden.
Ja, vielleicht. Das ist schön. Vielleicht kann man es mit einer Fremdsprache. Genau. Ja, vielleicht ist das, kann man es so beschreiben.
Aber es ist ja bemerkenswert, dass du trotz dieser Schwierigkeiten und auch dieser Ängste, die das ausgelöst hast, gerne weiter zur Schule gegangen bist. Das ist eigentlich toll.
Ja, stimmt. Das irgendwie ist das verrückt. Selbst Abitur habe ich dann noch nachgelegt und gar nicht mal so schlecht. Ja.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mhm. Wusstest du schon als Schülerin, ich will später mal Malerin werden, Bildhauerin, Künstler?
Nein, überhaupt nicht. Ich wusste als Schülerin überhaupt nicht, was ich werde. Das war alles in einem großen Nebel versteckt.
Du musstest dich also erst noch ein bisschen ausprobieren. Wie genau und warum, das hören wir gleich als nächstes hier bei TUM Radio Mensch. Unser Menschengast heute, Iris Stephan, die ist nach der Realschule erstmal zur Berufsberatung gegangen, weil sie nämlich nicht so richtig wusste, wie jetzt weiter. Iris, als erstes hast du dann mit einer kaufmännischen Ausbildung angefangen, aber dann ziemlich schnell gemerkt, nee, das ist gar nichts für mich. Wie warst du mit dem zweiten Anlauf als technische Zeichnerin?
Ja, das war schon so ein bisschen besser, weil die Bezeichnung vielleicht, das Zeichnen da schon drin lag. Aber das, ich muss gestehen, das war genauso schlimm für mich eigentlich, weil das war am Anfang natürlich auch so, man sitzt am Zeichenbrett und zeichnet den ganzen Tag Schrauben und Explosionszeichnungen damals, und das war für mich also fast nicht auszuhalten.
Also es war zwar schon eine Nummer besser als die kaufmännische Geschichte, aber noch lange nicht perfekt.
Klar, dass es das nicht sein konnte, ja.
Du wolltest kreativ sein, es musste was Kreatives sein, und so hast du denn als nächstes Berufsbild das der Maskenbildnerin gesucht. Dafür musstest du aber erstmal an eine Kosmetikschule in Köln, der Kleinstadt in die Großstadt. Wie ist denn erstmal dieser Ortswechsel gelungen?
Also das war für mich wirklich richtig toll. Ich konnte zu der Zeit bei meinem Onkel und bei meiner Tante wohnen in Köln. Und dieser Schritt aus der kleinen Stadt in diese für mich damals riesengroße Stadt war toll, weil ich plötzlich so viele neue Eindrücke gefunden habe, die für mich richtig gut waren. Also dieses über den Tellerrand zu gucken und sehen, boah, wie groß ist denn die Welt? Das ist ja unglaublich. Also, und jetzt nur Köln. Also, so. Ja, das war sehr, sehr wichtig für mich und gut. Ja.
Das war schon mal gut. Wie war es denn mit dieser Vorbereitung für die Maskenbildner-Ausbildung? Also Kosmetik, Schule, Friseur, Lehrer, glaube ich.
Ja. Ja, das war dann leider dann auch ziemlich schnell klar, dass das auch nicht war. Also ich habe echt viel ausprobieren müssen, um meins zu finden.
Was hat dir denn, jetzt könnte man sagen, Maskenbildner? Naja, aber das ist doch toll, da kann man doch tolle Gesichter schminken, das ist doch total kreativ.
Ja, das denkt man, gell? Aber also damals habe ich dann irgendwie auch rausgefunden, dass der eigentliche Beruf der Maskenbildner mit dem gar nichts zu tun hatte, was ich im Kopf hatte. Also dieses Kreative, man darf sich selbst ausleben und mit Farben und Formen spielen, das ist nicht so. Also damals wurde das dann klar, dass eigentlich immer nach Drehbuch arbeiten ist und viel Perücken knüpfen und solche Sachen. Das fand ich dann für mich überhaupt nicht passend. Das war nichts für mich, ja.
Okay, also wieder hast du gedacht, nee, ist auch nichts. Aber gleichzeitig ist ein
nächster Versuch.
Ein Entschluss in dir gereift. Der nächste Versuch sah ein bisschen anders aus. Du hast nämlich gedacht, ich möchte mich jetzt mal weiterqualifizieren. Was hast du getan?
Genau. Das war tatsächlich eine gute Freundin, die heute in Amerika lebt. Die hat mich damals bestärkt, mein Abitur nachzumachen auf dem zweiten Bildungsweg, um mir halt wirklich tatsächlich nochmal andere Türen zu öffnen, um breiter entscheiden zu können, was fange ich mit dem Rest meines Lebens an? Was will ich sein? Was will ich werden?
Das heißt, du bist dann auf das Köln-Kolleg gegangen.
Genau.
Und bist du da dann zurechtgekommen?
Ja, das war richtig toll. Also durch die Aufnahmeprüfung, also ich will nicht sagen, ich habe mich da durchgeschummelt, aber ich musste schon also sehr kreativ sein, damit ich diese Aufnahmeprüfung schaffe, weil natürlich schreiben und dann auch noch Englisch und dann auch noch Englisch schreiben. Also das waren schon erstmal große Hürden, aber die habe ich dann doch irgendwie gemeistert. Und dann war es toll. Dann war das auch wieder so eine, weil auf dem Köko, das heißt so, also ich war in meiner Stufe oder Klasse die Jüngste. Und damals waren halt viele Leute, die schon im Beruf gesteckt haben, also die schon sehr erfahren in der Welt waren und dann zurückgekommen sind an eine Schule und gesagt haben, nee, ich möchte noch mehr. Und das war für mich so als kleines, junges Küken ganz toll, weil ich da auch nochmal sehr wachsen durfte mit denen zusammen, also oder an denen, kann man besser sagen, ja.
Und du hast ja schon gesagt, die alte Rechtschreib- und Leseschwäche, die hat dir bei der Aufnahmeprüfung das Leben ein bisschen schwer gemacht. Wie ging es denn dann weiter in den anderen Fächern? Du wirst ja Deutsch, Geschichte und so weiter gehabt haben, wo man schreiben und lesen muss.
Ja, aber dann war alles gut. Also dann war, also und na, vielleicht so, dass durch das viele Schreiben ich auch sicherer geworden bin. Also diese Angst auch vor dem Schreiben hat nachgelassen, je öfter und je intensiver ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe auch viel Ängste verloren und dazugelernt, also was Schreiben betrifft, ja.
Und irgendwann war es soweit, ich weiß nicht, wie lange dauert das, 2, 3 Jahre wahrscheinlich, ja. Ne? Und dann hattest du das Abi in der Tasche.
Ja.
Was
genau.
War das für ein Gefühl?
Super. Also so ein bisschen natürlich, ach jetzt, ich habe es euch jetzt gezeigt, 2-0er Abi fand ich damals großartig für mich. Also hätte keiner gedacht, außer vielleicht meine Freundin, die mich damals unterstützt hat in den Anfängen. Und das war schon toll. Das hat mir so eine Stärke auch gegeben fürs Leben. Das war gut.
Und das hieß auch, jetzt ist der Weg frei für ganz andere Sachen, zum Beispiel für ein Studium, zum Beispiel auch für ein Studium der Kunst, irgendwie naheliegend.
Genau.
Bevor wir darüber reden, noch die Frage, wie hast du diese Phase des Ausprobierens und Wiederverwerfens erlebt? Also andere Leute würden da vielleicht auch Frust schieben. Mein Gott, jetzt das war es nicht, das war es auch nicht und das schon wieder nicht, oh je.
Also Frust hatte ich, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das tun durfte. Also dass ich von zu Hause diese Freiheit und natürlich auch finanzielle Unterstützung hatte, dass also so viel Sachen ausprobieren zu können, um dann meins zu finden. Das wünsche ich jedem, weil ich finde, das ist so wichtig. Also weil der Rest des Lebens, der dauert ganz schön lange im Vergleich zu diesem kurzen, was will ich werden. Und ja, ich kann nicht nur sagen, erlaubt euren Kindern das Ausprobieren, so als Appell.
Und den Kindern vielleicht auch, habt den
und
Mut.
Und probiert aus, genau.
Ja, und muss nicht. Zieht nicht die Sachen auf Teufel, komm raus dann durch, wenn es gar nicht das Richtige ist.
Ja, genau.
Iris Stephan, unser Menschengast heute. Und bevor wir gleich endlich mehr über ihre Kunst hören, was wir ja eigentlich wollten, hören wir zur vollen Stunde aber erst nochmal das Wort, das sie uns mitgebracht hat. Bis gleich.
Domradio, das Wort.
Der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie es hätten tun können. Ich hingegen habe es getan.
Das Wort, das wir gerade gehört haben, das hat sie mitgebracht. Iris, was war das für ein Text?
Der ist von Christopher Columbus und er hat den 1493 laut der Überlieferung gesprochen.
Warum ist der für dich wichtig?
Es geht darum, als Kolumbus nach seiner Rückkehr aus Amerika, da wurde ihm vorgehalten, das sei ja ein leichtes gewesen, Amerika zu entdecken. Und er sitzt in einer Runde und dann, das kennen wahrscheinlich viele diese Geschichte, er holt ein Ei aus der Tasche, gibt das in die Runde und sagt, sie möchten doch bitte versuchen, das Ei auf die Spitze zu stellen. Schafft natürlich keiner. Alle probieren rum und keiner schafft es. Und dann nimmt er das Ei und schlägt es auf einer Seite auf den Tisch und es steht. Und alle beschweren sich, ja, also das hätten wir ja auch machen können, Und dann sagt er eben das Tolle, dass sie es eben nicht getan haben, sondern nur er hat es getan. Dass es nicht um das Können geht, das Tun können, sondern das um es Tun. Das mag ich sehr.
Und um die Idee natürlich auch.
Genau.
Was hat das mit dir und deiner Kunst zu tun?
Als Künstler hat man oft das Problem, dass es Menschen gibt, die Kunst betrachten, sich davor stellen und so aussprechen, ach, das könnte ich auch. Ja, so. Also das haben ja nicht nur Künstler, das haben andere Berufe auch. Und das hat mich eine Zeit lang wirklich gestresst, weil ich mit meinen Objekten zum Beispiel so auf so einem Weg war, wo es nicht darum geht, den Stein stundenlang zu behauen oder ein Holz, die Oberfläche zu schleifen, sondern es ging nur darum, um die Dinge, die nicht zueinander gehören, die zueinander zu bringen und plötzlich entsteht Poesie und entsteht ein Kunstwerk und das sieht natürlich, wenn es fertig ist, sehr einfach aus. Und dass es aber darum gar nicht geht, sondern dass es um die Idee und das Tun geht. Und dann kam mir Columbus da gerade recht.
Das sagt Iris Stephan, Künstlerin und heute unser Gast bei Domradio Menschen. Und da reden wir gleich weiter und zwar erstmal über ihre Zeit an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Gleich als nächstes. Das ist es, das ist endlich meins. Das hat Iris Stephan sofort gemerkt, als sie an der Kunsthochschule in Alfter angefangen hat. Woran hast du das gemerkt?
Also ich habe ja lange gesucht so, ja, und diese Kunsthochschule war für mich wie so ein Ort, wo ich endlich alles das ausprobieren konnte und das lernen konnte, was mich interessiert, so was mich wirklich interessiert.
Was hat dich wirklich interessiert?
Verschiedene Materialien, das Gestalten. Ich habe ja mit der Bildhauerei angefangen und da gab es toll, also über Ton, also das Plastizieren, über Steinbildhauerei, Holzskulpturen, Schlagen. Ganz viele verschiedene Disziplinen, die ich ausprobieren durfte und ganz spielerisch und ohne Druck und ohne dass was draus werden muss. So, also von außen, innerlich hatten wir das alle wollten schon tolle Kunstwerke machen, aber es war ziemlich schnell klar, das klappt ja gar nicht. Wir sind ja alle am Lernen, erst zum Lernen. Und das war toll, das habe ich sehr genossen und das war ziemlich schnell klar. Auch eine tolle Gemeinschaft, tolle Klassengrößen, super Dozenten, das war für mich wirklich genau der richtige Ort.
Und du hast dann gesagt, ach, Bildhauerei alleine ist es auch nicht, ich will auch Malerei.
Ja, aber das ist wieder sowas, wir hatten dann als Bildhauer hatte man dann noch einen Kurs Malerei und da habe ich dann bestimmt gedacht, oh, das ist auch toll, das will ich auch lernen, das möchte ich auch lernen und habe tatsächlich dann auch gemerkt, dass mir die reine Bildhauerei zu wenig ist. Also ich brauche auch die Fläche und den anderen Ausdruck auf der Fläche. Ja.
Was hast du denn aus dieser Zeit, und das waren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, immerhin 5 Jahre, als besonders beglückend in Erinnerung? Gab es da so einzelne Momente auch?
Also wir hatten tolle Aufenthalte im Ausland. Das, was mir jetzt direkt so vors Auge kommt, wir waren in Italien mit den Bildhauern, mit der Bildhauerklasse und haben da wochenlang in einem Bergdorf italienischen Marmor bearbeiten dürfen mit Hammer und Meißel. Also tick, 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 stundenlang, tagelang, das war, also um eine Form zu finden, also ganz viel Zeit an einem tollen Ort auf den Spuren von großen Bildhauern und das war richtig, richtig toll.
Kann man sagen, so eine Zeit an der Kunsthochschule ist auch eine Zeit der künstlerischen Selbstfindung?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Zeit dafür gut ist, viel Inhalte zu bekommen, große Möglichkeiten zu bekommen, rauszufinden, was gibt es für Genres in der Kunst? Also was kann ich alles machen, um meinen bestmöglichen Ausdrucksmittel zu finden? Das war wichtig, aber mit Kunst hatte das noch nichts zu tun.
Würdest du trotzdem sagen, dass du in dieser Zeit schon eine künstlerische Handschrift gefunden hattest oder wenigstens eine Ahnung, das könnte sie werden?
Ja, doch, das schon. Also das, ich glaube, da war ich ziemlich schnell mir klar, wo es hingehen sollte. So, das schon, doch.
Wo hast du gedacht, soll's mal hingehen?
Also habe ich eben schon gesagt, dass dieses Naturthema ein wichtiges Thema ist, dass die Malerei auch plötzlich sehr, sehr wichtig wurde als Mittel, mich auszudrücken. Und dass aber die Bildhauerei, vielleicht kann man so sagen, dass die Bildhauerei, also auch Objekt und Installation vielleicht, das Mittel werden könnte, mich auszutoben. Das ist irgendwie, glaube ich, mir auch klar geworden, dass ich brauche alles. Also dieses Reduzieren auf ein Genre oder auf ein Material, das halte ich gar nicht aus.
Was du in dieser Zeit auf jeden Fall auch schon gedacht und gemerkt hast, dass du noch Kunstpädagogik studieren willst. Warum?
An der Lanus war das Gute für mich, dass man zwischen verschiedenen Aufbaustudien wählen konnte. Also man konnte Kunsttherapeut werden, nur die freie Kunst da weitergehen oder Kulturpädagogik als Zusatzstudium machen. Und mir war klar, ich möchte lernen, mit Menschen umzugehen und verstehen, wie Gruppen funktionieren, um die Kunst auch, also ins Soziale zu tragen, so würde ich es jetzt mal ausdrücken.
Also wärst du einverstanden, wenn ich sage, du hast also die Kunstpädagogik, Kulturpädagogik als eine gute Ergänzung entdeckt, also als eine Ergänzung zur Arbeit als freischaffender Künstlerin?
Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch dann irgendwann klar, wenn die Hochschule uns alle ausspuckt, muss es ja weitergehen. Und dass die wenigsten, oder ich habe tatsächlich auch keinen, den ich jetzt nennen könnte, wo es klar war, danach steht der Galerist vor der Tür oder die Museen klopfen an und möchten dich als Künstler hochpreisig verkaufen. Und das war klar, es gibt eine Zeit nach dem Studium und da muss ich mein Geld verdienen. Und da war die Pädagogik, also die Kulturpädagogik, für mich das Naheliegendste und toll, dass ich dieses Studium noch machen konnte.
Und das war dann ein Konzept, das tatsächlich auch aufgegangen ist. Und um deine Arbeit auch als Kunstpädagogin mit ganz unterschiedlichen Menschen geht es uns gleich als nächstes hier bei Domradio Menschen. Vorher wollen wir aber ein Stück hören, das du besonders gut findest oder besonders gut gefunden hast.
Ja, genau. Mir ist der Interpret egal, mir ist das Genre egal, in dem das stattfindet, die Musik. Ich höre irgendwas und dann höre ich es rauf und runter. Also und nicht nur tageweise, sondern wochenweise.
Auch beim Malen, beim Arbeiten.
Ja, genau. Ja.
Und das Stück, was wir jetzt hören, das war eben eine Zeit lang so eins. Passenger, Let Her Go.
Ja, genau.
Wann hast du das immer gehört? Weißt du so?
Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Das war letztes Jahr, kam das doch raus. Und dann habe ich wirklich irgendwie so im Internet eine Version gefunden, wo er ganz schön mit Gitarre einfach auf so einer riesen Bühne sitzt und das habe ich auf Loop, ja.
Tatsächlich unzählige den ganzen Male
Tag
gehört.
Genau.
Und
ja,
genau. Wir hören es jetzt hier, aber nur einmal.
Ja, auch schade.
Passenger, okay. Hier kommt er hier.
Schön.
Kunst machen mit Senioren, mit Kindern, mit Behinderten. Iris Stephan, die hat als Kunstpädagogin schon ganz, ganz unterschiedliche Leute angeleitet und unterstützt, damit die ihre eigene Kreativität entdecken können. Wie geht denn das, Iris, Menschen Mut zu machen, sich einfach mal zum Beispiel mit Pinsel und Farbe auszuprobieren?
Ja, wie geht das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal zu gucken, wen habe ich in der Gruppe oder, also meistens sind es ja Gruppen, um dann, also in dem Konzept, was ich dann mache für die Zeit, rauszufinden, wie kann man erstmal warm werden. Ich brauche ja selber auch habe ich ja schon erzählt, dass ich selber auch warm werden muss, um Kunst zu machen. Und deswegen weiß ich, okay, warm werden, das ist eine gute Idee. Und dann gibt es zum Beispiel ganz einfach immer Einstiegsübungen, wo es überhaupt nicht um Kunst geht, sondern wo es ganz gut darum geht, erstmal ankommen, gut, die Kursleiterin, die ist nett, die tut mir nichts, hier wird viel gelacht. Ich kann da Fehler machen und alles ist gar nicht so ernst. Ja, das wäre so irgendwie so ein guter Einstieg, den ich wichtig finde.
Aber dann auch schon mit Malen oder Zeichnen verbunden?
Ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal hat das überhaupt gar nichts mit Kunst zu tun, so, sondern ist vielleicht nur eine körperliche Übung. Aber ich mag es lieber tatsächlich, wenn es auch schon was mit Kunst zu tun hat, weil dann ist schon so ein bisschen das weiße Blatt nicht mehr so schlimm oder die Auswahl irgendeiner Farbe. Und ich unterstütze diesen Prozess, dass man ja einfach am Anfang der Leis überfordert. Und das kann ich total gut verstehen.
Hast du mal ein Beispiel? Wie könnte so eine Übung, die schon was mit Kunst zu tun hat, aussehen?
Ja, zum Beispiel, wenn wir hier jetzt beim Domradio in einer Gruppe, ihr alle hier um den Tisch rum säßet, könnte ich zum Beispiel mir so eine Übung vorstellen, ihr dürft alle einen Stift benutzen, weil das auch euer Werkzeug ist. Ne? Ihr seid hier, jeder hat Stift, also ein bisschen Sicherheit. Und dann gibt es eine Zeichenübung, wo ich mit meinem Stift loslege und verrückte Sachen auf die Unterlage zeichne, aber nicht figürlich, sondern nur wirklich eine verrückte Linie. Und ihr begreift, ah, okay, die tobt jetzt hier nur so ein bisschen rum, ist gar nicht schlimm. Und dann gebe ich meine Linie an mein links oder rechts weiter und sage, so, jetzt bist du dran. Also ich habe das Eis gebrochen und dann wird es für alle anderen, die da mitmachen, ganz einfach sein, diese Linie weiter zu spinnen.
Aha. Jetzt ist es so, dass du deine kunstpädagogische Arbeit ganz ausdrücklich von Kunsttherapie abgrenzt. Mhm. Kannst du das ganz kurz und knapp sagen, was der große Unterschied ist?
Ja, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass, also ich bin nicht ausgebildet zur Therapeutin. Das ist ein ganz spezieller Beruf, wo man ganz anders qualifiziert ist als ich als Kulturpädagogin. Und das heißt dann auch für die Menschen, die bei mir mitmachen, dass sie das klar haben müssen, dass sie nicht mit ihrem Päckchen der großen Sorgen und großen Traumata bei mir richtig sind. Das ist ganz wichtig, weil die Kunst hat Riesenmöglichkeiten, um Dinge zu bewegen im Innersten. Und wenn sich da was bewegt oder was in Gang kommt, was dann wirklich ein Fachmann braucht, um damit gut umzugehen, damit es also Hilfe, ne? Da braucht es dann den Therapeuten, ganz klar.
Wie ist denn das, wenn du da jetzt mit Gruppen malst und bastelst und pinselst, gibt dir das selbst auch was?
Ja, ich bin ja so ein Gruppentierchen und mag das Leiten sehr gerne. Ich habe auch so ein Liedergehen, das mache ich gerne. Aus der Gruppe gibt es halt auch immer total tolles Feedback, es gibt Anregungen. Ich lerne total viel über Menschen, über Zusammenhänge, über Prozesse und das macht mir schon großen Spaß. Da bin ich auch richtig.
Ja. Gibt es da sogar auch Rückkopplungen manchmal für deine eigene Kunst?
Also nicht so, dass ich sagen würde, irgendwas, was mir da begegnet, kommt dann in meinen Sachen vor, das nicht, nee.
Zusammen mit einer Kollegin habt ihr euch jetzt aber schon seit einiger Zeit raus aus diesem Bereich Kunst im sozialen Bereich gewagt.
Ja.
In einen ganz anderen, nämlich Kunst in Wirtschaftsbetrieben. Ja. Was war denn die Idee dahinter?
Ja, unsere Artvisite, das mache ich mit Julia Schneider zusammen. Und wir haben irgendwann, Julia und ich, wir haben festgestellt, dass diese Kraft und das, was man mit Kunst bewegen kann, nicht nur im Sozialen gut aufgehoben ist, sondern dass vielleicht auch gerade in der Wirtschaft, wir mit unserem Ansatz und wir mit unserer Sicht, der Künstlersicht auf die Dinge, genau richtig sind. Also vielleicht kann man es mit so einem Beispiel erklären. Für mich als Künstler ist ein Fehler überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, ohne meine Fehler, die ich mache, würde ich nie meine ausgetretenen Pfade verlassen. So, der Fehler, den lade ich eigentlich sogar ein, um neue Arbeiten zu machen, um frei zu sein, um neue Ideen und Visionen zu entwickeln. Und das ist in dieser Welt der Wirtschaft eben anders. Da wirst du für einen Fehler eher bestraft und hast Angst, einen zu machen. Und also das ist jetzt nur so ein Ausschnitt, aber das ist vielleicht schon so ein gut erklärt, wie die einzelnen Welten sich bereichern können.
Das heißt, wenn also so ein Wirtschaftstyp, ein Wirtschaftsboss oder eben auch kleinere Angestellte auf einmal was ganz anderes machen, also wenn die da auf einmal ihre künstlerische Ader entdecken, dann löst das bei denen vielleicht auch im Denken was aus und dann können die ganz anders da rangehen an ihre Aufgaben?
Ja, das wäre natürlich großartig, wenn das passiert. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Aber ein bisschen kleiner reicht es auch schon. Also es ist ja auch klar, dass in das Büro immer so funktioniert, dass es Teams gibt. Ja, und da hat die Kunst einfach auch eine Stärke, solche Teams nochmal zusammenzuschweißen. Also man kann natürlich in den Klettergarten gehen, aber man kann auch tolle Kunstaktionen machen, um danach gestärkt als Team viel leistungsfähiger und zu sein und besser seine Arbeit zu machen.
Und ein Beispiel für so eine Kunstaktion ist zum Beispiel euer Angebot Kunstdinner.
Ja, genau. Also die Weihnachtszeit kommt ja schon wieder auf uns alle zu. Und da haben wir tatsächlich was entwickelt, weil dass wir dachten, ja, also jetzt nur essen gehen, das muss doch langweilig sein, das x-te Mal essen gehen mit der Belegschaft. Und es gibt tatsächlich ein Produkt. Also wir werden dann, wir essen mit, weil wir auch gerne lecker essen. Und wir machen aber während des Dinners Kunst auf dem Tisch, an dem das Essen passiert, mit allen Beteiligten. Und das ist großer Spaß und was auch toll ist, dass es ein gutes Ergebnis hat, wo am Schluss jeder tatsächlich von diesem Tag eine tolle Erinnerung in Form eines kleinen Kunstwerks mit nach Hause nehmen kann.
Sagt die Künstlerin Iris Stephan und gleich als nächstes sagt sie uns dann auch endlich ein bisschen genauer, was sie eigentlich macht, wenn sie ihre eigene Kunst macht, gleich nach den Nachrichten. Gemälde und Bilder, Skulpturen, Objekte, Installationen, die sind eigentlich alle eher zum Angucken da. Manchmal auch zum Anfassen, zum Anhören, wirklich eher in Ausnahmefällen. Deshalb ist es natürlich gar nicht so leicht, solche Ausdrucksformen von Kunst im Radio richtig rüberzubringen. Wir versuchen es heute trotzdem und Iris Stephan, unser Menschengast, die hat ein paar kleine transportable Werke mitgebracht. Da fällt dann wenigstens das Beschreiben ein bisschen leichter. Also was zum Beispiel ist das da?
Also, hier steht im Studio ein kleiner, also es ist eine Arbeit, die heißt Zuchthaus. Und ich habe auf dem Flohmarkt kleine Kanarienvogelzuchtboxen erstanden. Die sind, ja, die haben einen Holzkasten. Ich klopfe mal auf Holz, bringt ja auch Glück. Und ein Gestänge, also praktisch tatsächlich wie ein Vogelkäfig. Und als ich die erstanden habe, bin ich natürlich erstmal über diesen tollen Kasten gekommen. Und dann habe ich aber nochmal dieses Thema Mensch und Vögel und gar dieses, dass der Mensch den Vogel inhaftiert in so einen kleinen Käfig und der soll ihm dann schöne Lieder singen, mir dieses Thema angeguckt. Das kam irgendwie von alleine. Unter anderem, dass zum Beispiel so Kanarienvögelzüchter ihre Vögel danach beurteilen, wie im Verkauf, wie schön die singen. Ja, also die werden dann in einen verdunkelten Raum gesetzt als junger Vogel und kriegen einen Vorsänger vor die Nase und müssen dann genau dieses Lied brillieren ihr Leben lang, um ihren Wert zu steigern für den Züchter. Und jetzt bin ich ein bisschen böse gewesen und habe mir überlegt, gut, wenn jetzt die Vögel die Menschen artgerecht halten würden, wie würden die das tun? Und aus dieser ein bisschen bösen Idee, ich gebe es zu, ist eine Reihe entstanden, die heißt jetzt Zuchthäuser. 10 Vogelkästen, die ich eingerichtet habe. Also ich habe die mit kleinen, wie eine kleine Wohnung ausgestattet. Und das Zuchthaus, was ich jetzt hier beim Domradio mitgebracht habe, ist zum Beispiel eins mit einer Gesangstapete. Die Tapete sind Blätter aus einem Gesangbuch. Im Hintergrund gibt es ein letztes Abendmahl, also eine Da Vinci-Darstellung des letzten Abendmahls. Die Idee, dass da ein sehr religiöser Mensch leben könnte. Ein kleines Bett, ein Schrank und einen Tisch, das ist alles.
Würdest du sagen, das ist jetzt ein typischer Iris Stephan?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also dieses Ding, dass ich Dinge miteinander kombiniere, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also die Puppenmöbel, die ich jetzt da installiert habe, das die Seiten des Gesangbuches, die alte Da Vinci-Darstellung und dieser alte Zuchtkasten, die haben nichts miteinander zu tun. Und ich gebe denen aber plötzlich, indem ich sie arrangiere, miteinander verbinde, eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Geschichte.
Schauen wir doch mal weiter. Du hast ja noch was mitgebracht. Was ist zum Beispiel dieses Gemälde, das nicht nur einfach ein Gemälde ist?
Das ist echt schwer zu erklären. Also, es ist eine kleine Leinwand, ungefähr A4 groß. Da habe ich, im Hintergrund sieht man eine Schwarz-Weiß-Darstellung eines Waldes. Und im Vordergrund auf das Format montiert, gibt es ein kleines Gläschen mit einem Pflanzenfundstück drin und in einem kleinen Etikett mit einem lateinischen Namen, der das Fundstück beschreibt. Das ist aus einer Serie, als Jäger zog ich aus. Da geht es darum, dass ich eine Serie wirklich zu einem Zitat gearbeitet habe von einem eigentlichen Jäger, der zum Naturforscher geworden ist, der irgendwann diesen Schritt geschafft hat, oh, die Natur ist so überwältigend schützenswert, als Jäger kann ich hier gar nicht sein. Und deswegen ist es so eine Serie entstanden, wo es darum geht, dass die alle Fundstücke, die ich dann auf das Bild montiere, sind sehr klein und sehr unscheinbar. Also hier ist so ein kleines verdorrtes Pflänzchen, was eigentlich am Wegesrand, was man gar nicht sieht. Aber ich hole das raus. Ich finde das betrachtenswert und wunderschön.
Und das ist natürlich das Thema Natur. Also das hast du ja schon gesagt. Das ist auf jeden Fall wichtig für deine Handschrift. Ich will nochmal auf das, was deine Kunst ausmacht, zu sprechen kommen. Du hast auch schon gesagt, du kombinierst gerne Sachen miteinander, die nichts zu tun haben ursprünglich, und dann entstehen neue Bedeutungsebenen. Gibt es noch was, was man sagen könnte, das macht deine Kunst aus?
Also ich mag schon sehr gerne mit Humor an die Dinge rangehen. Ich finde, mit Humor kann man viele Dinge viel besser betrachten. Also wenn ich über mich selbst und meine Fehler und meine Defizite schmunzeln kann, das ist schon die halbe Miete. Und so gehe ich auch mit den Dingen um, dass ich, also es gibt zum Beispiel eine Arbeit, da liegt ein jetzt in der aktuellen Ausstellung, wo es um Aberglaube geht, da liegt ein Fellpräparat eines Fuchses platt auf dem Boden und oben drüber habe ich einen Scherbenhaufen installiert. Und dieses Objekt heißt Scherben bringen Glück, aber nur den Archäologen. So. Und das macht mir einfach totalen Spaß mit solchen Übertreibungen. Und ich bin auch gerne ein bisschen sarkastisch hier und da. Ich will aber nicht böse, vielleicht mag das für den einen oder anderen auch ein bisschen böse sein, aber das ist nicht so gemeint. Ich nehme schon gerne mir die Dinge vor mit viel Humor.
So. Also da steckt immer auf jeden Fall so eine Art Botschaft drin, eine Message, kann man das sagen?
Ah, nee. Also das wäre, glaube ich, zu viel. Ich möchte kein Botschafter sein. Also ich habe dieses Bedürfnis, die Dinge so auszudrücken in meiner Welt. Und wenn das für den anderen, also dem Betrachter, dem Gastbesucher, irgendwas bewegt und verändert oder anstößt, dann ist das toll. Aber das ist nicht meine Intention. Ich weiß, dass ich die Welt nicht verbessern werde. Der Hamster möchte ich nicht in dem Rädchen sein.
Welche Rolle spielt denn die Ästhetik? Also möchtest du dann vielleicht die Welt ein bisschen schöner machen mit deinen Kunstwerken?
Oh, es gibt auch ganz hässliche Sachen. Aber schön ist schon, ich mag es schon gerne schön. Also meine Kunst ist schon sehr durchkomponiert, auch wenn sie dann im Endeffekt gar nicht mehr schön ist, aber von der Komposition und von dem Rhythmus und Takt und Leichte und Schwere, das ist alles schon sehr durchkomponiert und schön, auch wenn es ganz gruselig manchmal rüberkommt. Ja.
Iris Stephan ist gleich noch weiter zu Gast bei Domradio Menschen und gleich im letzten Teil unserer Sendung. Da sagt sie uns, wie zufrieden sie eigentlich ist mit ihrem Künstlerinnenleben und was sie sich für die Zukunft wünscht. Ich lebe genau das Leben, was ich leben will. Das kann, weiß Gott, nicht jeder von sich sagen, aber unser Studiogast heute, Iris Stephan, die sagt genau das von sich. Das ist wirklich ein ziemlich großes Glück, Iris, oder?
Luxus. Also ich bin da sehr dankbar. Ja, das stimmt.
Viele denken ja, wenn jetzt ein Künstler nicht gerade zu den ganz, ganz großen bekannten Namen gehört, dann ist das doch bestimmt ein ganz schön hartes Leben. Du siehst es offensichtlich ja etwas anders.
Ja, genau, weil ich es mir selbst ausgesucht habe. Ich bin selbstbestimmt selbstausbeuterisch, kann man so sagen. Aber das ist mein Leben, was ich leben will. Und das heißt, dass ich vielleicht dann nicht so viel Geld habe wie andere, nicht in Urlaub fahren kann. Aber ich kann so viel tolle Kunst Sachen und Projekte realisieren. Das ist ja das ist genau das, was ich möchte. Ja.
Kannst du noch mal genauer sagen, was dir so an diesem Leben gefällt? Ist es die Freiheit? Ist es das Schaffen können?
Also selbstständig sein ist schon, das kann ja nicht jeder. Also mit dieser Ungewissheit umgehen, was verdiene ich nächsten Monat. Aber für mich ist es genau das Richtige, weil ich so einen eigenen Rhythmus, also ich langweile mich ja schnell mit den Dingen und also ich glaube, wenn ich einen Chef hätte, der würde verzweifeln, weil ich dann immer gar nicht auf meinem Arbeitsplatz wäre, sondern schon wieder irgendwo woanders, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe. Und so, ich bin mein eigener Chef, ich kann mittlerweile mir auch die Sachen aussuchen, die ich mache. Ich muss auch viel dafür tun, dass ich tolle Projekte mache, aber das ist völlig okay. Ich mache das mit Herz und Leidenschaft und ich kann mir auch gar kein anderes Leben vorstellen.
Würdest du auch nochmal sagen, es ist wirklich sehr gut, dass ich meinen Lebensunterhalt zum großen Teil auch mit Kunstpädagogik verdiene und nicht auf den Verkauf von Kunstwerken angewiesen bin? Das gibt mir Freiheit, künstlerische Freiheit?
Ja, die ganzen Jahre war das tatsächlich sehr gut für mich, weil dann auch meine Kunst nicht diesen bin ich verkaufbar Anspruch gerecht werden musste. Und das hat mir tatsächlich die Freiheit gegeben, dass ich auch rumspinnen durfte. Also viele meiner Sachen, die sind, das weiß ich, die werde ich nie verkaufen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn für jemanden, das zu kaufen. Aber für mich hat es Sinn gemacht, dieses Kunstwerk zu machen in meiner Biografie und für eine bestimmte Ausstellung. Und das ist für mich das Wichtigste, ja.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit diesem Bilderverkaufen? Gibt es da auch so einen Trennungsschmerz, wenn du ein dir liebgewonnenes Kunstwerk hergeben musst?
Ja, also am liebsten, wenn ich dann verkaufen muss, so dann verkaufe ich am liebsten an nette Leute, das stimmt tatsächlich, weil das, also die Kunstwerke, die sind ja ein Teil von mir, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist, weil da steckt so viel von mir und Herzblut und Engagement drin, den ich gönnen den, also ich möchte immer, dass die auch ein gutes Zuhause kriegen.
Und du hast ja schon sehr viele, sehr tolle Ausstellungen gemacht an ganz vielen unterschiedlichen Orten. Träumst du manchmal trotzdem heimlich davon, noch ganz groß rauszukommen, auf der internationalen Kunstbühne entdeckt zu werden, eines Tages in den großen Museen dieser Welt mit deinen Werken vertreten zu sein?
Ach, hört sich super an. Nehme ich. Also ich müsste schwindeln, wenn das nicht so wäre, natürlich. Also ich hätte vor 5 Jahren nie gedacht, dass ich die tollen Sachen mache, die ich jetzt mache und trotzdem liebäugle ich natürlich mit noch größeren Museen oder tollen Orten. Ein Galerist könnte mich auch gerne mal besuchen. Also es gibt ganz viele Sachen tatsächlich, wo ich denke, ach ja, das ist spannend, da könnte ich gut noch hinkommen.
Was wünschst du dir denn am meisten für deine künstlerische Entwicklung?
Also ich habe wirklich immer so den Drang, es kann noch immer größer und spektakulärer werden. Das hat, also gerade jetzt mit den Installationen, Installationen haben so ein bisschen das Problem, dass wenn du die verwirklichen möchtest, brauchst du tolle Räume, große Räume, die das auch schaffen, so ein Werk unterzubringen. Und also ich würde gerne mal ein bisschen, also noch mehr toben, als ich das sowieso schon mache, ja.
Okay, das also mit Blick auf die künstlerische Karriere. Was wünschst du dir noch so privat für dein Leben, für deine Zukunft?
Privat für meine Zukunft? Das ist so komisch, aber so richtig privat fühle ich mich eigentlich nie so richtig. Dann würde ich mir lieber noch was als Künstlerin wünschen.
Dann wünsch dir noch was als Künstlerin.
Okay, also dann würde ich mir tatsächlich einen Galeristen wünschen oder auch zwei. Das ist eine Welt, die habe ich noch nicht betreten und da merke ich aber, dass ich wirklich so weit bin und so eine wirtschaftliche Partnerschaft vielleicht auch brauche, um noch freier aufspielen zu können. Also jemand, der als mein Verkäufer gut ist, was ich kann das nämlich eigentlich echt nicht gut.
Wer weiß, vielleicht hört ja der ein oder andere Galerist
genau.
zu. Der könnte dir dabei helfen, diesen Wunsch zu erfüllen.
Ja.
Ansonsten wünschen wir dir, dass auch die anderen Wünsche sich erfüllen mögen. Und ich sage jetzt ganz, ganz herzlichen Dank, Iris Stephan, dass du da warst und so viel erzählt hast von deiner Arbeit, auch aus deinem Leben. Wer noch mehr wissen will über dich, auf unserer Seite im Netz, da haben wir nicht nur ein Foto von dir verlinkt und einen kleinen Text über dich, sondern wir verlinken auch noch deine Seite und ein bisschen was zum Gucken gibt es da auch. Ich sage jetzt zu den Hörern und Hörerinnen auch danke fürs Zuhören. Ich bin Hilde Regeniter und ganz zum Schluss spiele ich jetzt auch noch was für Iris Stephan. Was hast du dir gewünscht?
Von einer lieben Freundin, deren Künstlername Sage ist und die hat ein schönes Lied geschrieben, I thought it was you. Viel
und
Spaß.
Das hören wir jetzt, genau. Viel Spaß und tschüss.
Every day I try to forget the things you did to me. And every night I try to remember what your kiss tastes like.